Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und wir haben wahnsinnig spannende Geschichten in diesem Jahr gehört. Heute wollen wir rückblicken auf die Highlights aus einem spannenden Podcast-Jahr und noch einmal reinhören in das, was wir dort zu Ohren bekommen haben. Viel Spaß! Willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Hörlokals. Es ist Dezember und heute blicken wir gemeinsam auf das Jahr 2025 zurück, auf die Geschichten, die Menschen, die Stimmen und die Momente, die uns bewegt, überrascht, zum Nachdenken gebracht oder auch einfach zum Schmunzeln gebracht haben. In diesem Jahr haben wir wieder ein Kaleidoskop des Nassauer Landes eingefangen, vom Volksfest über einzigartige Lebenswege bis hin zu ganz praktischen Themen, die unser Alltagsleben berühren. Ja, los geht's mit einem Rückblick voller Heimatthemen, überraschenden Einsichten und ganz viel regionaler Tiefe. Im Frühjahr und im Sommer, da denke ich ganz besonders gerne an unsere Podcast-Folge zum Suppenbütchen in Nassau zurück. Ja, eine Folge, die kulinarisch, sozial und menschlich sehr berührend war. Wir haben darüber gesprochen, wie ein kleiner Suppenstand in Nassau zu einem Ort der Gemeinschaft geworden ist. Einem Treffpunkt, an dem eben nicht nur Suppen gekocht werden, sondern auch Gespräche, Geschichten und Freundschaften entstehen konnten. Eine Erinnerung daran, dass es im Leben oft die kleinen Dinge sind, die große Bedeutung haben. Wir hören mal rein. Was glauben Sie, was macht das Suppenbütchen mit den Menschen, die daran teilnehmen, an diesem Projekt?
Alle Projekte, die ich bislang oder die wir als Pura Vita mit den Klienten nach außen orientiert aufgezogen haben, also das hat vor vielen Jahren in Zeltas mit einem eigenen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände angefangen, einem Weihnachtsdorf, alles was normal, also normal in Anführungszeichen gesetzt, aber an der Normalität von Menschen, die halt nicht in der Einrichtung leben, gemessen wird. Je normaler die Tagesabläufe sind, die Aufträge, auch die Anforderungen, desto besser geht es den Menschen und das melden die auch sehr klar zurück. Auch wenn die Tage manchmal dann wirklich anstrengend sind, also gerade so Tage, wenn man draußen auf so Märkten ist, mit Aufbau und mit Abbau, sind das manchmal 12-Stunden-Tage, da ist man abends platt. Mhm. Aber das ist ja auch ein gutes Gefühl. Ja, das braucht man also kein Medikament vielleicht, um seine Erkrankung irgendwie ein Stück weit zu dämpfen, um zu schlafen, weil man ist abends einfach müde. Mhm. Und diese Normalität ist eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns.
You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I tend to look dazed. I read it. headed someplace. I've got calls to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do it.
Des Jahres war sicherlich die Folge über den Michelsmarkt in Nassau, ein Volksfest mit langer Tradition, das in diesem Jahr vor ganz neuen Herausforderungen stand. Explodierende Sicherheitskosten, neue Auflagen und die Frage, wie Ehrenamt und Gemeinschaft heute zusammenpassen. Das alles hat uns beschäftigt in diesem Gespräch und die Folge hat gezeigt, wie sehr Tradition und Moderne manchmal aneinander geraten, aber auch wie engagiert Menschen in Nassau sind, um diese wichtigen Orte der Begegnung zu bewahren. Denn sie wissen es inzwischen selbst, es hat funktioniert und der Michelsmarkt konnte Ende September stattfinden. Und hier hören wir einen kleinen Ausschnitt. Habt ihr das Gefühl, euer Ehrenamt ist irgendwo auch am Limit angelangt, gerade jetzt auch in diesem Jahr mit den Herausforderungen, den neuen?
Ja.
Ja, ihr lacht noch tapfer, aber...
Ja, es ist tatsächlich so, also gerade hier, ich sag jetzt mal, Team Sicherheit in Verbindung mit dem Marktmeister-Team, wo wir uns jetzt viele Gedanken gemacht haben um das Sicherheitskonzept, wie wir das umsetzen können. Und dann siehst du auch irgendwann mal die Zahlen, die dahinter stecken und weißt, wie schwierig das wird. Mhm. Fragst du dich schon zwischendurch mal, macht das noch Spaß?
Naja, und die andere Seite ist auch die, das weiß ja jeder, der arbeiten geht, der irgendwas produziert oder irgendwas macht und es kommt nachher jemand, der sagt, da fehlt aber irgendwas. Es entstehen Lücken, also aus meiner Sicht jetzt oder das. Man kann es nie jedem recht machen, das ist klar, aber wenn dann noch Kommentare kommen oder es wird was schlecht geredet, wie der Markt allgemein und der war früher schöner oder ja, es waren andere Zeiten und daran muss man sich gewöhnen und sollte das für gut befinden, was eben noch da ist. Mhm. Und wir versuchen es ja so gut und schön wie möglich zu machen. Und auch wenn es nochmal Marktmeister immer heißt, ja, es kommen immer die gleichen Fahrgeschäfte. Wir sind im Moment froh, dass wir überhaupt noch Fahrgeschäfte bekommen für Nassau. Denn auch die werden weniger und besuchen nicht mehr jede Veranstaltung, weil die Transportkosten, Personalkosten etc. alle teurer und viel teurer geworden sind. Und das rentiert sich für viele gar nicht mehr. Und viele sagen auch kurzfristig ab, weil sie dann doch einen anderen Vertrag in der größeren Stadt bekommen. Deswegen, das auch zur Erklärung nochmal, ganz einfach sind wir froh, dass wir die wir haben, auf die wir uns verlassen können.
Es wird für jeden immer schwieriger. Also man darf nicht vergessen, auch wenn wir reden immer wieder vom Ehrenamt, der Sascha als Beispiel nimmt sich eine Woche vor dem Michelsmarkt Urlaub, um die Sachen beim Zelt aufzubauen. Meine Wenigkeit hat in diesem Jahr auch mindestens 3 Tage vorher, 3 Tage nachher Urlaub für den Michelsmarkt. Mhm. Den nehme ich nicht für mich, sondern den nehme ich für den Markt. Mhm. Und das geht nicht nur mir so, das ist bei den anderen ja ganz genauso. Also wir sind alle voll berufstätig. Wir machen das alles nach der Arbeit zum Spaß, in Anführungszeichen, für den Michelsmarkt. Und es ist halt, es kommt einem sehr oft so eine, wie soll ich sagen, die Leute nehmen es als selbstverständlich, dass irgendjemand da ist und was macht.
Wir reden ja nicht von an den Tagen. Wir haben ja auch, wie gesagt, gewisse Dinge. Wir arbeiten ja normal und dann heißt es dann, wie jetzt bei dem Strom, der Mann kommt aus Dormagen. Ich komme aber morgens um 8 Uhr. Mhm. Das heißt dann für mich, ich nehme dann einen halben Tag Urlaub. Dann werde ich das, dann fahre ich dann hier runter, dann mache ich das mit dem alles fest und danach fahre ich wieder auf die Arbeit. Mhm. Das muss man mit dem Arbeitgeber natürlich auch erstmal alles klar machen, was man überhaupt macht. Da kann man glücklich sein, dass wir, glaube ich, alle so gute Arbeitgeber haben, die das überhaupt mitmachen. Also andere würden sagen, nee, das ist nun mal nur ein Hobby. Mhm. Das ist halt auch bei den Sachen so.
Und nicht jeder Michelsmarkt ist gleich. Es gibt jedes Jahr irgendeine andere Herausforderung, die zu stemmen ist. Ja, und deshalb ist es wirklich auch immer wichtig, dass man dann halt auch wirklich so Leute hat, die sich dann wirklich auch die Zeit nehmen und kurzfristig und schnell reagieren können. Ohne die Leute ging es nicht.
Spannend und für mich persönlich auch sehr, sehr lehrreich war die Folge mit Jan Lenzen über das Bestatterhandwerk und das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz. Hier ging es um Würde, um Umgang mit Abschied und Tod, aber auch um ganz konkrete Veränderungen, die viele Menschen in unserem Land eben auch hier bei uns betreffen. Eine Folge, die mit Sensibilität und Offenheit, ja, dieses Thema beleuchtet hat, vor dem viele sich sonst auch gerne mal drücken. Wir hören mal rein. Was würdest du sagen, hat dir dein Beruf über das Leben beigebracht?
Ah, viel. Viel. Ich hatte gerade heute Morgen, kurz nach 8, eine junge Dame hat mich hier angehalten, haben wir kurz gesprochen. Und also man sollte sich eigentlich in dem Leben, in dem kurzen Leben, was man hat, nicht so viel mit Streitereien beschäftigen. Mhm. Dafür hat man keine Zeit. Also man hat keine Zeit. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Sei es ein Unfall, man geht aus der Tür raus, verabschiedet sich vielleicht im Streit nicht und kommt nie mehr nach Hause. Also das ist für den, der zurückbleibt, halt auch echt schwierig. Mhm. Und einfach ein bisschen, nicht mehr so die Ellenbogengesellschaft, sondern einfach ein bisschen aufeinander zugehen, die Einstellungen von anderen respektieren. Egal, in welche Richtung das geht. Und dann ist das so meine Einstellung. Also ich versuche, jeglichen Streit irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also, wenn mich einer nach meiner Meinung fragt, sage ich die. Aber ob er da was jetzt mit anfängt, aber ich möchte nicht, dass sich darüber ein Streit entwickelt. Mhm. Ja, das ist so. Und so halte ich das auch in meinen Gesprächen. Mhm. Also, früher hat man mal gesagt, unterhalte dich nie über Politik und über Religion, weil das gibt nur Eskalation. Das passt und reimt sogar. aber nein, hört auf damit. Die Zeit ist zu kurz und viel zu kostbar. Mhm. Das Leben ist schön. Das Leben ist bunt. Und genießt es in vollen Zügen.
Auch die Hörmal-Folge Nummer 198 war für mich sehr besonders. Sie stand unter dem Titel Ausgezeichnet für die Natur, Ursula und Manfred Braun. Ja, ein besonders berührender Moment im Jahr. Eine lange Reportage über das Ehepaar Braun, die sich wirklich seit Jahrzehnten mit Herzblut für Natur und Naturschutz einsetzen und dafür mit dem Ehrensachepreis des SWR gewürdigt wurden. Hier wurde deutlich, Heimat ist eben nicht nur ein Ort, Heimat ist Engagement, Heimat ist Verantwortung und ein unglaublicher Schatz an Erinnerungen und Einsatz. Und beides vereinen Ursula und Manfred Braun in sich. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu und wir hören rein. Aber welche Botschaft möchten Sie denn gerne der jüngeren Generation mitgeben?
Wir haben ja nun bewusst auch viel mit jungen Leuten gemacht. Und ich muss sagen, es ist ein Segen, mit jungen Leuten zu arbeiten. Das gilt jetzt eingeschränkt für den Kindergarten. Das gilt insbesondere dann mit den vielen Studenten, mit denen wir unterwegs waren, die auch einen anderen Blick noch haben, als wir alte Leute einen anderen Blick haben. Das ist immer befruchten mit jungen Leuten. Das fängt beim Frühstück an, was wir dann draußen im Wald gemacht haben, wo wir unsere Wurststulle ausgepackt haben. Die anderen haben einen leckeren Salat gemacht. und den Diskussionen, die man dann führt und die 1000 Hinweise, die man gibt für den Unterricht, nicht nur jetzt im biologischen Sinne, sondern auch im methodisch-didaktischen Sinne und im Disziplinsinne. Ja, wir sind jetzt von der alten Schule der Lehrerschaft und das wird verinnerlicht oder auch nicht verinnerlicht, also zumindest kriegen sie es mitgeteilt. Und man muss dann vielleicht auch, das muss jeder selber entscheiden, einen gewissen Verzicht üben. Ja, muss sehr, jeder muss sich überlegen, was muss ich nicht unbedingt tun. Muss in meinem Garten ein Roboter rumlaufen, der die Wiese kurz hält, oder kann ich da nicht mal die berühmte Ecke mal stehen lassen,
ja,
und abwarten, was da passiert, und mich freuen, dass da drei Heuschrecken rumspringen, ja, die dann gekommen sind, die können ja fliegen. Also da gibt es schon Dinge, aber das muss jeder selber entscheiden. Wir sind noch Selbstversorger, schaffen das noch, wir kaufen kein Obst, kein Salat, kein Gemüse, keine Eier, fliegen nicht, haben auch keine Kreuzfahrt gemacht, werden das auch nicht tun und bewegen uns eher im Nahbereich am liebsten rum in Rheinland-Pfalz. Das ist so das, was wir haben. Die eine Urlaubsreise nach Texel, die genehmigen wir uns. Und ansonsten versuchen wir dann schon vorbildhaft zu leben, wie es halt eben geht. Ja.
Trickbetrügern keine Chance. Sicherheitstipps. So hieß die Hörmal-Folge 199 und sie war sicherlich eine der lebenspraktischsten und alltagsrelevantesten, denn in dieser Episode haben wir zusammen mit Susanne und Wolfgang Bonnet über Trickbetrug gesprochen. Wie erkennt man Haustürbetrüger? Was sind typische Maschen? Und vor allem, wie kann man sich schützen? Diese Folge war ein echter Service für unsere Hörerinnen und Hörer und hat gezeigt, dass lokale Expertise so, so wichtig ist und wir mit diesen beiden Sicherheitsberatern ein echtes Pfund in Nassau wohnen haben. Wir hören mal rein.
Ja, das sind ganz, ganz viele interessante Themen, die wir dort selbst dann in der Ausbildung erfahren haben, wie zum Beispiel der falsche Polizeibeamte, was ja ganz oft angewendet wird, der Enkeltrick, der sogenannte, oft in immer der gleichen Vorgehensweise angewandt wird, der Schockanruf, der WhatsApp-Betrug, die Haustürgeschäfte, also auch dabei kommt Betrug und Diebstahl vor, dann die Kaffeefahrten, die jetzt zwar abgenommen haben in den letzten Jahren, Reisegewinne, unseriöse Handwerker, Taschendiebstahl, auch technische Einbruchsberatung, halt so viel vielfältige Themen und auch was passiert im Internet, da lauern so viele Gefahren. Also da kann man unendlich viel erzählen und auch weitergeben von.
Ja, jetzt haben Sie schon ganz viele Sachen gesagt. Ich habe jetzt noch im Kopf Enkeltrick. Das ist so ein Begriff, der mir auch was sagt, oder falsche Polizeibeamte. Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele mal erläutern, wie diese Betrüger vorgehen, was beispielsweise beim Enkeltrick oft passiert.
Ja, können wir machen. Was auch nicht zu unterschätzen ist, der Schockanruf.
Ja,
weil da sehr viele Leute,
gern auch das.
Sehr viele Leute drauf reinfallen,
ja,
ganz einfach, weil wenn die Leute unter Schock gesetzt werden, und das können die Täter, dann setzt das normale Denkvermögen aus. Das ist also wissenschaftlich belegt. Das hat also nichts mit Doofheit oder Dummheit zu tun, wenn einer da drauf reinfällt, sondern das ist ein ganz natürlicher Prozess, ja, dass dann in dem Moment, wo man unter Schock steht, das Denkvermögen zeitlang aussetzt. Und das nutzen die Täter natürlich aus.
Was passiert denn genau bei diesem Schockanruf? Vielleicht können Sie diese Kette an Ereignissen
ja, noch für uns abbilden. Ja, natürlich. Ich? Okay, also das Telefon klingelt. Es meldet sich jemand am Telefon. Ich sag mal, eine Frauenstimme. Die schluchzt nur und weint. Es ist also kaum zu verstehen. Und von dem, der angerufen wird, auch gar nicht so richtig erkennbar, und sagt, ja, hier ist deine Tochter, mir ist was ganz Schlimmes passiert, ich bin im Verkehrsunfall verwickelt und die weint und schluchzt, ja, und Hilfe, Mama, Mama, Mama. Und dann kommt eine andere Stimme, die stellt sich vor als Polizeibeamtin und sagt, ja, hören Sie, Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht, eine Radfahrerin übersehen und umgefahren. oh je, dann ist es natürlich schon ganz, ganz schlimm. Und dann setzt es immer nur einen drauf. Ja, das war eine junge Frau, dann war die möglicherweise auch noch schwanger und dann ist die am Unfallort verstorben. Ja, und so werden die dann immer weiter unter Schock gesetzt, die Angerufenen, bis dann die Katze aus dem Sack gelassen wird. Und dann heißt es ja, wir müssen ihre Tochter leider in Haft nehmen, so lange, bis die Gerichtsverhandlung eröffnet wird. Mhm. Ach du lieber Gott, oh Gott, ach das noch. Wie lange kann das denn dauern? Ja, das kann bis zum halben Jahr dauern. Mhm. Und dann müsst ihr ein halbes Jahr ins Gefängnis. Ja, so ist das leider. Allerdings könnten wir das umgehen, wenn sie eine Kaution stellen. Mhm. Oder wenn sie eine Kaution bezahlen. Mhm. Ja, wie hoch wird die denn sein? Und dann gehen die Täter relativ hoch ran. Die sagen dann zum Beispiel 35.000 Euro.
Ja.
Ach Gott, oh Gott, wie soll ich dann das Geld zusammenkriegen? Ja, was hätten sie denn maximal an Geld, was sie als Kaution hinterlegen könnten? Ja, vielleicht 15.000. Oh, das ist natürlich ein bisschen wenig. Da muss ich mal einen Staatsanwalt fragen, der kommt gerade. Mhm. Ja, dann meldet sich einer, Staatsanwalt so und so. Mhm. 15.000 kann ich normalerweise nicht machen, aber in Ihrem Fall werde ich auch mal eine Ausnahme machen. Okay, dann bin ich mit einverstanden. Sie kriegen ja das Geld zurück, wenn die Hauptverhandlung eröffnet wird und die Angeklagte anwesend ist. So. Na gut, dann lässt sich das Opfer drauf ein. Die machen dann irgendwo einen Zeitpunkt aus oder einen Treffpunkt, wo das Geld übergeben wird.
Quasi in Bar dann.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Und da gehen die Leute tatsächlich drauf ein. Die sagen, das müssen wir ganz schnell machen. Am besten übergeben sie das per Bar, vielleicht am Parkplatz vom Amtsgericht. Mhm. Ja, und gehen dann frisch, da fahren die da mit dem Auto beim Amtsgericht vor und dann stellen sie sich wieder vor, ja, wir haben miteinander gesprochen, Staatsanwalt so und so, haben sie das Geld dabei, ja, ich gebe ich ihnen eine Quittung, zack, Geld ist weg und das Ende der Geschichte, was man dann sagen muss, erstens mal, in Deutschland gibt es keine Kaution, gibt es nur in amerikanischen Kriminalfilmen. Also, dass wenn einer eine Kaution möchte oder sagt, zahlen Sie eine Kaution, dann kommt Ihre Tochter, Ihr Sohn frei. Das ist schon dann ganz klar ein Betrugsversuch.
Ja. Ja. Und mit diesem kleinen Rückblick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns für diesen Sonntag bei Ihnen. Das Jahr ist noch nicht ganz rum, aber im Dezember ist ja immer eine gute Zeit, um ein wenig Rückschau zu halten. Auch in 2026 haben wir viele, viele spannende Themen für Sie aufbereitet und es wird neben den normalen Audio-Podcasts auch den einen oder anderen Podcast im Videoformat geben. Wir freuen uns sehr darauf, freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.